Deutschlandfunk Interview.
Wumms und Doppelwumms, Milliarden für die Bundeswehr, Milliarden für die Energiepreise bzw. das Senken der Energiepreise, damit die Menschen über den Winter kommen. Schulden heißen jetzt Sondervermögen. Der Staat zeigt Zähne. Auf der anderen Seite kann man sagen, denn das Geld muss ja irgendwie wieder reinkommen. Und wenn ich sage, er zeigt Zähne, dann meine ich zum Beispiel, es gibt das ein oder andere interessante Urteil bei Cum-Ex. Eine ganz schwierige Geschichte, wo in der Kurzfassung viele Menschen den Staat richtig betrogen haben, um zwei- und dreistellige Millionenbeträge mindestens. Über alles wollen wir reden mit Norbert Walter-Borjans, früher SPD-Chef, Finanzminister und jetzt übrigens Mitglied bei der Finanzwende. Er ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Norbert Walter-Borjans.
Guten Morgen, Herr Zuheide.
Wenn ich jetzt mal anfange mit diesem Cum-Ex-Urteil gegen Hanno Berger. Ich mache mal die Kurzfassung. Das ist einer derjenigen, der auch nach Auffassung des Gerichtes das alles mehr oder weniger erfunden hat. Ein Mensch, der früher mal in der Finanzverwaltung war und dann hat er viele, viele ganz reiche Leute beraten, auch Banken. Er hat jetzt 8 Jahre bekommen, er geht in die Revision, aber er soll 276 Millionen an Steuerschaden gemacht haben. Als dieses Urteil jetzt vor ein paar Tagen in Bonn ergangen ist. War das bei Ihnen Genugtuung oder waren Sie ärgerlich, weil es so furchtbar lange gedauert hat?
Es geht ja nicht in erster Linie um meine Genugtuung, obwohl, wenn man jahrelang als nordrhein-westfälischer Finanzminister sich mit dieser Frage des Steuerbetrugs auseinandergesetzt hat, hat man einen anderen Blick darauf als vielleicht viele andere, die sich damit beschäftigen. Aber worum es geht, sind eigentlich zwei Signale. Das eine Signal geht an die Steuerzahler, dass der Staat diese skrupellose und systematische Plünderung der Kassen, in die die Steuerzahler, die ehrlichen Steuerzahler einzahlen, nicht duldet, sondern hart bestraft. Und das zweite ist das Signal an diese Szene, die mit Millionenstrafen immer noch sich für günstig davongekommen hält. Das bezahlen die mehr oder weniger aus der Portokasse, während die, um es mal ganz krass zu sagen, vor Knast richtig Angst haben. Und diese beiden Signale, die sind, glaube ich, schon sehr wichtig. Und dass das bei Hanno Berger lange gedauert hat, das hat natürlich damit zu tun, dass er sich lange in der Schweiz verstecken konnte. Und es hat damit zu tun, dass der Rechtsstaat Zeit braucht. Und das muss man akzeptieren. Was viel schwieriger ist, ist, dass er einer von 1400 bis 1500 Beschuldigten mittlerweile ist, von denen gerade mal ein oder zwei Hände voll vor Gericht stehen. Und das zeigt eine absolute Unterbesetzung der Staatsanwaltschaften, der Justiz. Und das ist am Ende auch etwas, womit sich Politik beschäftigen muss.
Ja, die entscheidende Frage ist ja, was muss denn da passieren, damit es schneller geht? Dass Sie das wollen, ist keine Frage. Aber es gibt offensichtlich zu viele, die da bremsen. Zum Beispiel auch der frühere der jetzige Bundeskanzler als Hamburger Bürgermeister. Er hatte ja da eine ziemlich große Nähe zu denen, die in der Stadt mitgemacht haben. Bei Warburg hat sich da getroffen, wusste das nicht. Sie kennen die ganze Geschichte. Gibt es da zu viele Bremser? Gehört Scholz dazu?
Also erstmal, wo muss was passieren? Es muss am besten da was passieren, wo die Ermittlungen vorgenommen werden. Das sind einmal die Steuerfahndungen und das ist die Staatsanwaltschaften, die für sich genommen alle einen riesen Job machen. Das habe ich selbst erlebt und das kann ich immer nur wieder allen bestätigen, auch nicht nur in dem Bundesland, für das ich selbst verantwortlich war, sondern das gilt auch für Hamburg, das gilt für Bayern, das gilt für alle. Die Frage ist, wie viele gibt es von denen? Die kosten auf der einen Seite Geld, aber wie wir ja sehen, bringen die ein Vielfaches wieder zurück von dem, was wirklich gewiefte Akrobaten aus der Kasse entwenden. Und die Frage ist, wie offensiv unterstützt man das? Und ja gut, da gibt es unterschiedliche Haltungen. Im Übrigen nicht die, dass Hamburg, ich sage jetzt mal, besonders auffällt dadurch, dass man wenige Staatsanwälte oder weniger Steuerbeamte hat. Das geht nicht. Das ist so nicht richtig. Was man sagen kann, ist die Frage, wie offensiv stärkt Politik der Arbeit dieser Stellen den Rücken? Und da gibt es durchaus Unterschiede. Und da würde ich mir ehrlich gesagt von allen Beteiligten wünschen, dass man offensiv besser und stärker damit umgeht und offensiver damit umgeht, dass wir gemeinsam die Position haben. Das gilt auch aus vielen Gesprächen zwischen mir und Olaf Scholz, dass solche Dinge wie Cum-Ex oder Cum-Cum, also Milliardenraub am Geld der Steuerzahler, nicht akzeptabel ist und dass dagegen vorgegangen werden muss und dass es auch hart bestraft werden muss.
Jetzt haben Sie meine Frage maximal indirekt beantwortet. Gehörte Scholz auch zu den Bremsern aus Ihrer Sicht?
Nein, das, also ich kann nur sagen, ich gehöre zu denen, die mit Olaf Scholz wirklich persönlich darüber gesprochen haben. Ich beteilige mich nicht an diesen Spekulationen, die bis zum Beweis des Gegenteils immer davon ausgehen, dass das Gegenteil richtig ist. Sondern wir sind gemeinsam immer der Auffassung gewesen, diese Praktiken gehen nicht. Die Frage, der Unterschied ist, und das haben wir auch immer ganz offen besprochen, ist, wie geht man kommunikativ damit um? Also in den Gesprächen, die wir geführt haben, ich glaube, da verrate ich dann keine Geheimnisse, wenn ich sage, dass Olaf Scholz das gesagt hat, und zwar klar gesagt hat, was er auch in der Öffentlichkeit gesagt hat, dass er keinen Einfluss auf die Justiz und die Finanzverwaltung genommen hat. Die Frage ist, verstärkt man oder bestärkt man das, schafft man Vertrauen, wenn man dann sehr zurückhaltend agiert, oder macht man es so, dass man auch deutlich macht, wir stärken die Staatsanwaltschaften, wir wollen Aufklärung, wir wollen Transparenz, weil ich glaube, nur so kriegt man das Vertrauen der Bürger in den Staat zurück. Ansonsten besteht eine gewisse Neigung, das erlebe ich auch immer wieder, solche Kreise von Finanzakrobaten gewähren zu lassen, weil man ja fast ein bisschen Schadenfreude empfindet, dass sie dem Staat schaden, ohne zu merken, dass wir alle selbst es sind, die das zahlen.
Aber daraus ergibt sich ja die andere Frage. Sind die Länderfinanzbehörden möglicherweise überfordert mit solchen Fällen? Brauchen wir da, ja, ich will nicht sagen Fahndungsinstitutionen, die auch auf Bundesebene dann möglicherweise agieren? Welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Sie haben es sehr aktiv gemacht, das wissen wir. Darum reden wir beide auch heute hier miteinander. Aber andere Finanzminister haben nicht den Ehrgeiz an den Tag gelegt, den Sie an den Tag gelegt haben.
Das ist wieder so ein typisches einerseits und andererseits, weil einerseits hätte ich so nicht agieren können in der Zeit einer damals schwarz-gelben Bundesregierung, wenn nicht die Länder einen gewissen Wettbewerb hätten ausrufen können, dass eben ein Land vorgeht, dass andere Länder gezwungen sind, auch mitzuziehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich dadurch immer Unterschiede ergeben in der Personalausstattung, auch im politischen Wollen. Wie stark will ich das wirklich aufklären und verhindern? Und insofern braucht man, glaube ich, tatsächlich eine Arbeitsteilung, dass es eine starke Stelle auf der Bundesebene gibt. Das ist ja mit dieser FIU, mit der Einheit, die als mehr oder weniger Finanzpolizei tätig werden soll, auch gegründet worden. Aber es sind alles unterausgestattete Stellen. Und vor allen Dingen ist eines notwendig, und da habe ich es ganz stark, das ist die Kommunikation dieser Stellen untereinander. Und das hat eben auch immer damit zu tun, dass wenn man sich nicht ausreichend gedeckt fühlt von der politischen Spitze, ja, dann geht man auch als ermittelnder Beamter natürlich weniger Risiken ein, als wenn man weiß, die Politik will hier eine klare Kante, die will hier Aufklärung und die fühlt sich auch verantwortlich für die Einnahmen des Staates angesichts der vielen Aufgaben, die Sie ja eingangs beschrieben haben.
Es ist ja auffällig, dass in Deutschland bis vor kurzem Immobilien mit Bargeld bezahlt werden konnten. Das ist jetzt, glaube ich, schon oder wird jetzt bald vorbei sein. Ich meine, warum brauchen wir, verdammt nochmal, sage ich heute Morgen, so lange, bis sowas passiert? Ich meine, jeder weiß, ich muss da nicht mit dem Koffer vom Bargeld eine Immobilie bezahlen. Das ist in aller Regel ist das Geld, was aus auch dubiosen Quellen kommen kann. Nicht muss, aber kann.
Ja, das ist eine Passage, auf die ich auch ein bisschen stolz bin, dass sie im Koalitionsvertrag steht, dass man eine Immobilie nun wirklich nicht bar bezahlen muss. Es kann gerne, das sage ich nochmal, jeder den dafür notwendigen Betrag im Kopfkissen, im Keller, im Kleiderschrank haben. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wenn ich bezahle, ich es nicht persönlich überreiche, sondern auf das Konto des Verkäufers einzahle, weil diese Größenordnungen sind immer die Größenordnungen, bei denen auch die Geldwäsche sehr nahe liegt. Ohne jedem, der bar bezahlt, damit irgendwas zu unterstellen. Aber man kann definitiv sagen, Hunderttausende und Millionen, die bar für etwas, für eine Yacht, für ein Flugzeug, für eine Immobilie bezahlt werden, sind es wert, etwas genauer hinzugucken, um es mal so zu sagen. Und trotzdem sind wir wieder an einem Punkt, den ich eben auch schon mal beschrieben habe, dass in der Öffentlichkeit die Neigung, eine gewisse Sympathie zu entwickeln, für die, die so handeln, weil man sich selbst angesprochen fühlt und sagt, da wollen die denn jetzt als Regierung das Bargeld verbieten, immer wieder eine Stimmung erzeugt, dass Teile jedenfalls auch der Koalition sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig sind, damit da einen Riegel vorzuschieben. Und es steht jetzt im Koalitionsvertrag, ich bin gespannt, wann es wirklich spruchreif ist. wann der Satz, der im Koalitionsvertrag steht, dass Deutschland eine Vorreiterrolle bei der Bekämpfung von Steuerbetrug und Umgehung spielen will, auch sichtbar wird, weil das liegt in den Händen eines Bundesfinanzministers, der da nicht unbedingt die aktivste Rolle spielt.
Also um es klar zu sagen, Sie sind dafür, dass diese Bargeldzahlungen begrenzt werden. Punkt.
Ja, das ist, es ist für alle im ich sag jetzt mal, üblichen Bereich überhaupt keine Einschränkung. Es ist auch keine Einschränkung des Besitzes von Bargeld. Es geht darum, in sehr großen Beträgen, und ich habe es ja eben schon mal angesprochen, das fängt vielleicht bei Luxusuhren und Ähnlichem an, zu sagen, das sind die Gegenstände, die immer auch Gegenstand der Geldwäsche sind, in denen Deutschland weltweit eine führende Rolle spielt und andere Länder lange eine Kontrolle eingezogen haben. Die ist keine Gängelung der Bürger insgesamt, sondern die dient der Sicherheit, dass das Geld, das die Bürger in die Staatskasse einzahlen, auch für das benutzt wird, wofür es da ist und nicht von anderen entwendet wird.
Strich darunter, wenn ich jetzt Sie frage, wie viel Geld könnte der Staat einnehmen, wenn einfach das, was jetzt schon in Gesetzbüchern steht, auch umgesetzt wird und da braucht man möglicherweise keine Steuererhöhung. Ist diese These, die ich hier gerade aufstelle, richtig?
Es ist zumindest erstmal ein ganz wichtiger Beitrag. Also wir reden mit Sicherheit über zweistellige Milliardenbeträge und es ist mit Sicherheit eine Frage der gerechteren Verteilung, weil wir reden ja nicht nur über die vielen Ausgaben, die notwendig sind, sondern wir reden auch darüber, dass wir die kleinen und mittleren und auch deutlich noch über dem Durchschnitt liegenden Einkommen ja auch ein Stückchen steuerlich entlasten wollen. Das geht aber zusammen nicht. Ich kann nicht Deutschland besser durch drei gleichzeitige Krisen kommen lassen als viele andere Länder und gleichzeitig sagen, das kostet aber nichts. Dann stellt sich ja die Frage, wenn ich diese beiden Dinge passend machen will, wo kommt das her? Und dann gilt natürlich als erstes mal, dass die bitte ihre Steuern zahlen, die am wenigsten unter Krisen zu leiden haben und bisher am ehesten noch zu den Kreisen gehören, die sich dann aus Steuerkassen bedienen. Und das Zweite ist, dass man natürlich auch Kredite aufnehmen darf, aber bei Krediten immer daran denken muss, die zahlt die Zukunft zurück, zumindest zum Teil. Und dann müssen sie der Zukunft auch dienen. Also wenn ich mal die Bahn und wenn ich alle Dinge auf Vordermann bringen will, dann darf da die Zukunft auch dran mitbezahlen, weil sie haben auch von neuen Verkehrswegen, von Digitalisierung was. Ja. Aber ich kann das nicht als Ersatz dafür nehmen, dass andere die Kassen der Gegenwart plündern.
Norbert Walter-Borjans heute Morgen mit einem vehementen Plädoyer dafür, das einzukassieren, was dem Staat zusteht. Danke dafür. Bitteschön. Auf Wiederhören.
Ja, ebenfalls. Und guten Rutsch.
Danke gleichfalls.